Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Lehrerberuf könnte so schön sein. Lehrer haben die Möglichkeit, dass sie Kinder und Jugendliche positiv prägen, sie stark machen, ihnen richtig was mit auf den Weg geben und aufs spätere Leben vorbereiten. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht leider oft ganz anders aus. Das zumindest legt das neue Schulbarometer nahe, das heute veröffentlicht wurde. Demnach sind viele Lehrkräfte einfach nur noch erschöpft. Auch weil ihr Arbeitsalltag immer stärker von Gewalt geprägt wird. Gewalt, die sie schlichten müssen, aber auch der sie selbst ausgesetzt sind. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. An Deutschlands Schulen gibt es Gewalt. Mal Schüler gegen Schüler, mal Schüler gegen Lehrer. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Klassen werden immer heterogener, also nicht alle Schülerinnen und Schüler sprechen beispielsweise Deutsch. Viele haben selbst Gewalterfahrungen gemacht. Es gibt zu wenige Lehrkräfte oder Sozialpädagogen. Und das sind nur einige der Kernaussagen des Deutschen Schulbarometers, das die Robert-Bosch-Stiftung heute veröffentlicht hat.
Auf dem Schulhof geht's manchmal grob zu.
Die letzten Vorfälle von Gewalt lassen sich insofern eingrenzen, als das Thema Beleidigung immer im Raum steht. Und wir hatten eine Rangelei zwischen zwei Schülerinnen und Schülern der siebten Jahrgangsstufe, die heftig ausfiel.
So Helmut Klemm, Leiter der mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichneten Eichendorff-Schule in Erlangen. Allerdings,
diese krassen Vorfälle, wie wir sie in Wuppertal erleben mussten oder in anderen, sind für uns jetzt nicht ein Thema.
Vorfälle wie die in Wuppertal, wo ein 17-Jähriger mit dem Messer auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler losgegangen ist, haben sich in Erlangen zum Glück nicht ereignet. Der Fall zeigt aber, Gewalt in der Schule wird zunehmend zum Thema.
Was Lehrkräfte besonders bewegt, ist die Tatsache, dass nahezu die Hälfte der befragten Lehrkräfte sagt, dass es an ihrer Schule Gewaltvorfälle gibt. Das Ganze kulminiert an Schulen in benachteiligten Lagen. Da haben wir 69% der Lehrkräfte, die Gewaltvorfälle beobachten.
Das, so Bildungsexpertin Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung, ist das wohl herausragendste Ergebnis des Deutschen Schulbarometers, das die Antworten von über 1600 Lehrerinnen und Lehrern zur Unterrichtssituation zusammenfasst. Wobei, es muss ja nicht gleich Gewalt sein, da gibt es ja auch die Ebene darunter, Unaufmerksamkeit, Aufmüffigkeit.
Und das ist wieder meist genannt das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, das Lehrkräfte besonders fordert mit 35%, also mit mehr als einem Drittel.
Ebenso ein Drittel der befragten Lehrkräfte sieht eine besondere Herausforderung in der
Heterogenität der Schülerinnenschaft, die in den letzten Jahren einfach auch aufgrund noch zugenommener Zuwanderung deutlich zugenommen hat.
Denn für den Umgang mit heterogenen Klassen steht zu wenig Lehrpersonal zur Verfügung. Den Personalmangel an ihren Schulen beklagen über 40% der befragten Pädagoginnen und Pädagogen. An den Grundschulen sind es sogar 50%. Lehrerin oder Lehrer zu sein, sei grundsätzlich ein sinnvoller Beruf, sagen zwar 3/4 der Befragten, allerdings nur dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und weil die nach Ansicht vieler Betroffener eben nicht stimmen, denkt fast jede dritte befragte Lehrkraft darüber nach, den Schuldienst zu verlassen.
Wir stellen momentan auch fest, dass das Nachdenken eben über einen Berufswechsel auch nicht mehr Halt macht vor der Aufgabe des Beamtentums.
Vielerorts gibt es marode Schulgebäude, zu wenig Feedback auf die im Unterricht erbrachten Leistungen. Etliche Lehrkräfte sind erschöpft am Rande des Burnouts. Das sind die weiteren Defizite, die das Deutsche Schulbarometer aufzählt. Defizite, die sich nach Ansicht von Mitautorin Uta Klusmann, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, auch auf die Qualität des Unterrichtes auswirken.
Das ist auch relevant, weil wir wissen aus einigen Studien, dass das Befinden der Lehrkräfte, wie geht es ihnen, sind sie gestresst, sich auch im Unterrichtsverhalten manifestiert, in den Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern. Die Qualität von Bildung wird auch dadurch beeinflusst, wie es der Berufsgruppe der Lehrkräfte geht.
Entlastung der Lehrkräfte durch mehr Personal, Entlastung bei unterrichtsfernen Arbeiten wie Verwaltung und Digitalbetreuung, das sind die Forderungen, die die Fachleute der Robert-Bosch-Stiftung als Konsequenz aus den Ergebnissen des Deutschen Schulbarometers erheben. Eine Möglichkeit zur Abhilfe sieht Schulleiter Helmut Klemm aus Erlangen, aber auch bei den Lehrkräften selbst.
Also was hält uns davon ab, mehr im Team zu denken, weniger im Einzelkämpfertum? Wir wissen auch aus dieser Studie, dass die kollegiale Zusammenarbeit und das Miteinander hilfreich sein können, wenn es um Entlastung geht. Wir können uns also auch ein Stück weit mit diesen Belastungssituationen selbst helfen, ohne dass wir Verantwortliche in der Verwaltung oder Politik freisprechen wollen. Die haben schon auch ihren wesentlichen Beitrag dazu zu leisten.
Thomas Wagner hat über das heute veröffentlichte Schulbarometer berichtet. Und von diesen eher deprimierenden Infos kommen wir zu einer zutiefst verstörenden Meldung aus Berlin. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat die Schulen vor einer Falschmeldung gewarnt. Darin heißt es, dass heute ein sogenannter nationaler Vergewaltigungstag stattfinde. In dem TikTok-Video wird dazu animiert, Frauen ohne deren Zustimmung anzufassen und sexuell zu belästigen. Die Berliner Bildungssenatorin hat die Schulen aufgefordert, das Thema ernst zu nehmen und ein Bewusstsein für das Thema Fake News zu schaffen. Und genau das ist gleich unser Thema bei Campus und Karriere. Wie es mit Hilfe von Experten gelingen kann, dass Schülerinnen und Schüler lernen können, wie sie solche Falschmeldungen identifizieren. Über Falschmeldungen haben wir ja gerade kurz schon berichtet. Fake News finden wir aber mittlerweile fast überall, auf Instagram oder beispielsweise in TikTok-Videos, also oft in vielen sozialen Medien, die besonders bei Jugendlichen beliebt sind. Medienbildung in der Schule wird deswegen immer wichtiger. Die gemeinnützige Organisation Lie Detectors, die kümmert sich genau darum. Ehrenamtlich erklären da Journalistinnen und Journalisten den Schülerinnen und Schülern, wie sie solche Falschmeldungen erkennen können. Und Niklas Ottersbach hat einen Lie Detector an einer Gesamtschule in Halle an der Saale begleitet.
Die integrierte Gesamtschule am Planetarium in Halle. Es ist früher Nachmittag. Für die 8b steht nun eine Doppelstunde mit Lie-Detektor Julian Hilgers an, einem freien Journalisten, der überwiegend für RTL und ZDF arbeitet. Zuerst erklärt der 26-Jährige, was Journalisten eigentlich machen. Zum Beispiel unterwegs sein, von Demonstrationen berichten.
Habt ihr noch Ideen, was so zu den Aufgaben von JournalistInnen gehört?
Die berichten ja auch von, was so im Alltag passiert. Wenn irgendein Unfall passiert oder so, dann berichten die das halt.
Danach fragt Julian Hilgers die knapp 20 Schüler zu ihrer eigenen Mediennutzung. Bei Instagram gehen fast alle Arme hoch, bei der Tagesschau noch vereinzelt. Die klassische Zeitung oder Radio spielen bei den Schülern kaum eine Rolle. Trotzdem bekommen die Jugendlichen Nachrichten mit. Meistens aber eben nicht über klassische Medien, sondern über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste auf dem Smartphone.
Ja, TikTok, also was alles so kommt, was danach so halt jeder halt rumschickt, dass jeder rumweiß.
Was schickt denn so jeder rum?
Ja, wenn so Unfall oder so ist jetzt zum Beispiel.
Doch nicht alle sind auf TikTok, Instagram und Co. unterwegs. Etienne ist in der 8B der einzige Social-Media-Abstinente. Auch weil seine Eltern ihm das vorleben.
Ich bin da relativ eigen. Ich schaue die Nachrichten, die reichen mir als Informationsquelle. Ich überprüfe Sachen, ich lese Bücher. Das reicht mir tatsächlich als meine Informationsquellen.
Medienbildung ist in Sachsen-Anhalt kein eigenes Schulfach, sondern eine Querschnittsaufgabe in allen Fächern. Das sei auch sinnvoll, findet Lehrerin Anja Galus. Entscheidend für die Mediennutzung sei aber vor allem, was die Jugendlichen zu Hause mitbekommen.
Das merkt man einfach, wenn da zu Hause Medien eine Rolle spielen und die Eltern mit den Medien aktiv umgehen, dann haben die Kinder auch einen Zugang dazu. Wenn die aber zu Hause keine Rolle spielen, dann ist dann wirklich der einzige Informationsgeber TikTok. Und da ist es ganz wichtig, dass man da einfach auch mit den Schülern arbeitet.
An diesem Schultag arbeitet TV-Journalist Julian Hilgers mit den Jugendlichen in Halle.
Ich werde euch jetzt drei Meldungen zeigen, Die sind alle so im Internet zu finden. Also es gibt Links, da könnt ihr draufklicken, das könnt ihr alles zu Hause sozusagen nachprüfen. Und ihr sollt dann gleich entscheiden, stimmen diese Meldungen, ist das echt oder nicht?
Meldung 1, ein Brief, der im Netz kursiert und der Jugendliche warnt, Achtung Kinder, Drogen werden als Süßigkeiten getarnt. Meldung 2, eine Vorschau eines neuen Harry Potter Films, aber als Pixar-Animationsfilm. Und Meldung 3, ein Mann aus Singapur heiratet eine Kobra, weil er sie für die Wiedergeburt seiner Frau hält. Den animierten Harry Potter Film glauben die wenigsten. Bei dem Mann mit der Kobra halten fast alle Schüler die Meldung für echt.
So, Auflösung. Alle drei Meldungen sind falsch.
Julian Hilgers geht die Meldungen noch einmal durch, fragt, habt ihr ein Datum gesehen, eine Quellenangabe zu der Drogen- als Süßigkeiten-Meldung auf Facebook? Gab es nicht. Vor allem die Meldung mit dem Mann, der seine Kobra heiratet, sei schwer als Fake zu erkennen, haben doch mit der Berliner Morgenpost und einer indischen Zeitung etablierte Medien die vermeintliche Nachricht aufgegriffen.
Ich dachte, irgendeinen Verrückten gibt's da draußen, der das halt gemacht hat.
Na, ich hätte schon gedacht, dass es halt echt ist, weil der Mensch ist halt verrückt, so würde ich es halt sagen.
Generell, wie hast du dich jetzt vielleicht gefühlt, als du diese Falschnachrichten jetzt gesehen hast und festgestellt hast, oh, die sind alle drei falsch, ich bin darauf reingefallen, wie ging es dir damit?
Eigentlich schon dumm, weil ich ja sowas geglaubt hätte und das hätte bestimmt Leuten weitererzählt und so. Und die hätten es dann auch Leuten weitererzählt und das wäre dann so weltweit oder so.
Julian Hilgers gibt Tipps, wie man Fake News besser erkennen kann. Sein Rat an die Schüler, checkt, wer hinter den Medienseiten steckt, was über die Autoren im Internet steht und am wichtigsten, nutzt den eigenen Verstand.
Macht euch Gedanken, macht das wirklich Sinn? Hätte ich nicht sonst auch davon mitbekommen?
Der 26-Jährige hat im vergangenen Jahr angefangen als ehrenamtlicher Leihdetektor. Und inzwischen hat Julian Hilgers 7 Schulen besucht, in Leipzig, Dresden und eben jetzt in Halle. Und jedes Mal denkt sich der TV-Journalist, die etablierten Medien sollten nicht nur Social-Media-Formate bespielen, um die Jugend zu adressieren, sondern an den Schulen aktiv für Journalismus werben.
Ich finde, da müsste man eigentlich auch mit diesen Seminaren noch mehr dazu beitragen, zu sagen, ja, Journalismus ist wichtig deshalb und schaut euch die Sachen an. Also versuchen auch die Leute wieder ein bisschen in die etablierten Medien reinzuholen und nicht jetzt immer nur in der Spielwiese von den Kindern vielleicht zu sein.
Und die Doppelstunde mit Leihdetektor Julian Hilgers, hat sie die Schüler weitergebracht?
Ich sollte mehr darauf achten, was fake ist und was nicht, weil man fällt richtig schnell auf Fake News rein.
Künstliche Intelligenz, also KI, ist mittlerweile im Alltag angekommen und damit auch in den Schulen. Denn KI könnte beispielsweise auch den Lehrkräften bei der Unterrichtsvorbereitung helfen und damit eine Arbeitserleichterung sein. Allerdings wünschen sich viele Lehrkräfte spezielle Fortbildungen. Und genau so eine Fortbildung hat die Kölner Uni mit einer empirischen Begleitstudie untersucht. Die Fortbildung dauert ungefähr 4 Wochen und hat den Titel Zusatzqualifikation Künstliche Intelligenz. Die Ergebnisse der Studie, die wurden nun vorgestellt. Meine Kollegin Dörte Hinrichs war dabei. Frau Hinrichs, wer hat denn an der Studie der Kölner Uni teilgenommen und was ist dabei genau untersucht worden?
Ja, an der Fortbildung haben insgesamt 1000 Lehrkräfte teilgenommen. An der Studie waren es 186 und die kamen aus allen Schulformen. Es ging dabei darum, herauszufinden, wie sich die KI-Fortbildung auf Kompetenzen, Einstellungen, Meinungen und Motivation von Lehrkräften auswirkt. Und dazu gab es eine Vorher- und Nachher-Befragung.
Und was waren die Inhalte dieser Fortbildung?
Also das war schon recht praxisorientiert. Da wurden Arbeitsblätter mit Hilfe von KI erstellt und auch visualisiert. Es ging um Unterrichtsstunden, in denen das Thema künstliche Intelligenz direkt thematisiert wurde und auch wie man Schüler generell sensibilisiert für das Thema.
Wie wurde das dann konkret vermittelt?
Also die Lehrkräfte haben zum Beispiel komplette Unterrichtsstunden mit Hilfe von KI entwickelt und das war ganz gut nachvollziehbar anhand digitaler Tafeln, die der Projektleiter Jonas Witschel bei der Präsentation der Studie vorgestellt hat.
Das war eine Unterrichtsstunde rund um Nathan der Weise, wo dann mit der KI-Variante von Gotthold Ephraim Lessing gechattet werden konnte, um Hintergrundwissen auch rund um Nathan der Weise rauszubekommen. Eine zweite Stunde, da ging es um Abiturvorbereitung mit KI, dass Schülerinnen und Schüler Ideen entwickeln konnten, wie denn künstliche Intelligenz bei der Abiturvorbereitung unterstützen konnte. An der Stelle auch dann visualisiert mit dem KI-Bild zum Beispiel. Also auch sowas haben wir ganz, ganz oft in den Projektarbeiten gesehen.
Es gibt also ganz vielfältige Einsatzbereiche für künstliche Intelligenz im Unterricht.
Und gab es auch schon Rückmeldungen von den Lehrkräften, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Praxis dann funktioniert?
Ja, die gab es und die fielen recht positiv aus. Mhm. Zum Beispiel von Dominik Scheider, der Lehrer für Spanisch und Musik an der Deutschen Schule auf Gran Canaria, hat an der Fortbildung teilgenommen und sagte dazu:
Das hat schon sehr motiviert, dass man quasi echtes Material erstellen sollte und das auch ausprobieren konnte. Was eben auch zur Erfahrung meines Erachtens nach gehört, ist, dass man durch dieses Ausprobieren mit dem Material auch didaktisch, methodische oder technische Stolpersteine, ja, auf diese auch getroffen ist und dann auch das quasi als Erfahrungsschatz mitnehmen kann.
Dominik Schneider war der einzige Lehrer, der an der Studienpräsentation teilgenommen und über seine Erfahrungen berichtet hat. Und er gehörte anfangs auch zu den eher skeptischen Teilnehmern. Am Ende sagt er jedoch, die KI wurde vom Feind zum Helfer.
Okay, also die Berührungsängste mit KI sind in seinem Fall ja offensichtlich drastisch gesunken und dafür die Motivation und die Kenntnisse im Umgang mit KI im Unterricht gestiegen. Hat das diese Studie denn auch generell widergespiegelt?
Ja, das hat sich durchaus insgesamt bestätigt. Das hat Jonas Henze, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Physik an der Uni Köln, gezeigt, der konkrete Ergebnisse der Studie präsentiert hat.
Zusammenfassend für die motivationalen Aspekte lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass es eine Tendenz zu wachsender Akzeptanz und zur Bereitschaft bezüglich des Einsatzes von KI im Unterricht gibt. Wir können auch sagen, dass Lehrkräfte das Potenzial für die Transformation des Lernens sehen, aber auch einen Wunsch nach kontinuierlicher Fortbildung hegen. Es ist auch klar geworden, dass KI Effizienz steigern kann.
Und es kam heraus, dass Lehrkräfte KI als Schlüssel zum Erfolg, zum erfolgreichen Einsatz in der Schule für Schülerinnen und Schüler und für sich selber sehen.
Aber es gibt ja immer noch Vorbehalte gegenüber KI, unabhängig jetzt von diesen positiven Ergebnissen. Wie kritisch waren denn insgesamt die Lehrkräfte vor und nach dieser Fortbildung bezüglich des Einsatzes von KI im Unterricht, beziehungsweise ja dann auch wahrscheinlich in der Unterrichtsvorbereitung?
Ja, das wurde schon im Vorfeld zum Beispiel abgefragt. Die Frage, sehen Sie KI in der Schule eher als Chance oder als Gefahr? Vor der Weiterbildung gab es da durchaus Lehrkräfte, die stärker die Gefahr betonten. Nach der KI-Schulung sahen allerdings 88% der Befragten KI eher als Chance.
Die Berührungsängste von Lehrkräften im Umgang mit künstlicher Intelligenz sind gesunken, nachdem sie eine mehrwöchige Fortbildung des Anbieters Phobis absolviert haben. Das Ganze hat die Uni Köln mitbegleitet und meine Kollegin Dörte Hinrichs hat uns das zusammengefasst. Vielen Dank. Erfolg in der Bildung ist in Deutschland immer noch sehr davon abhängig, wie sehr ein Kind von seiner Familie unterstützt wird. Wird vorgelesen? Ist Geld da für zusätzliche Bildungsangebote? Können Eltern auch bei den Hausaufgaben helfen? Herkunft spielt also eine große Rolle. Nordrhein-Westfalen hat ein spezielles Programm entwickelt, das genau dann ansetzt, wenn es hapert und Eltern eben beispielsweise nicht so stark helfen können. Und zwar sollen die Eltern stärker in den Schulalltag eingebunden werden, damit die Bildungschancen der eigenen Kinder steigen. Rucksackschule heißt das Programm, das sich Franziska Kassing an einer Duisburger Grundschule angesehen hat.
Ich komme jedes Mal und ich lerne so viel hier. Ich bin eine Hausfrau und deswegen spreche ich nicht so viel Deutsch. Aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann lerne ich.
Shahana kommt aus Bangladesch und ist erst seit ein paar Monaten in Deutschland. Jeden Dienstagmorgen trifft sie sich hier für 2 Stunden mit anderen Eltern in der Fennbruchschule in Duisburg-Walsum. Hier tauschen sich die Mütter und Väter aus und lernen, wie sie ihre Kinder besser in der Schule unterstützen können. Die Treffen sind Teil des Bildungsprogramms Rucksack Schule. An der Duisburger Grundschule leitet die dafür ausgebildete Elternbegleiterin Celia Dogru die Gruppe.
Rucksack Schule stellt eine Brücke dar zwischen Eltern und Schule. Wir fangen halt in der Regel damit an, dass wir erstmal uns darüber unterhalten, wie war denn die Woche, was für ein Anliegen gibt es denn. Und darüber hinaus bearbeite ich dann mit den Eltern zusammen das, was im Unterricht gemacht wird. Mit dem Ziel, dass die Eltern zu Hause mit den Kindern zusammen üben.
Die Idee hinter dem Programm ist, die Eltern stärker in die schulische Bildung einzubeziehen und die Kinder dadurch besser zu fördern. Angesprochen werden Eltern von Grundschulkindern mit und ohne Migrationsgeschichte. Das Programm Rucksack Schule soll Mehrsprachigkeit in der Schule mehr Raum und Anerkennung geben. In der Elterngruppe wird Deutsch gesprochen. Üben sollen die Eltern mit ihren Kindern aber in der Sprache, die sie am besten können. Oft also in ihrer Herkunftssprache. Dafür gibt es extra Übungsblätter in Arabisch, Russisch und vielen weiteren Sprachen. Es soll eine durchgängige sprachliche Bildung erfolgen, zu Hause und in der Schule. Dadurch, dass die Eltern mit den Kindern die Unterrichtsmaterialien durchgehen,
findet eine Parallelisierung statt im Deutsch- und im Sachunterricht. Das heißt, das Kind erlebt es einmal in seiner Herkunftssprache und einmal in der deutschen Sprache. Und Studien haben herausgefunden, dass dadurch die Leseaktivitäten und die Schreibaktivitäten gefördert wurden.
Erklärt Hisham El-Haddad. Er arbeitet im Kommunalen Integrationszentrum in Duisburg und ist dafür zuständig, dass das Programm vor Ort umgesetzt wird. Er erzählt, dass bei den Treffen nicht nur Unterrichtsinhalte Thema sind. Die Eltern tauschen sich auch über Erziehungsfragen aus und geben einander Tipps. Kasim, der einzige Vater in der Runde, erzählt.
Ich erfahre auch viel, auch wie die anderen Kinder sich verhalten, wenn die mal Probleme haben, Sorgen, Kummer haben. Da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, dass wir auch darüber reden können.
Neben dem Austausch der Eltern untereinander sieht Michael Adolf, Schulleiter der Fernbruchschule, noch einen klaren Vorteil.
Gut ist es natürlich auch, dass die Eltern halt einmal in der Woche hier sind. Da kann man auch dann nochmal gucken, dass die auch nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen quasi in den Austausch kommen, dann falls mal irgendwie nochmal was nachzufragen ist.
Der Schulleiter sagt, das Programm bedeutet für die Schulen weniger Koordination, als vielleicht von vielen Lehrkräften befürchtet. Der Mehrwert überwiegt. Aufgabe von Lehrkräften und Sozialpädagoginnen sei es, Unterrichtsmaterialien an die Elternbegleiterin weiterzugeben und Eltern für das Programm zu gewinnen. Und das sei auch gar nicht so einfach, sagt Adolf.
Wir müssen gezielt die Eltern ansprechen, so alleine auf Elternabenden Werbung für das Projekt zu machen, das reicht nicht aus.
Sobald die Eltern aber einmal dabei sind, bleiben sie auch gerne, erzählt Adolf weiter. Denn Kinder und Eltern profitieren von der Teilnahme. Und auch Studien legen Erfolge nahe. Eine Evaluation im Kreis Unna zeigte beispielsweise, dass durch Rucksackschule Eltern und Kinder zu Hause öfter gemeinsam lesen und schreiben. Außerdem würden die Kinder auch eigenständig häufiger lesen und mehr bildungssprachliche Elemente erlernen. Hierzu zählen zum Beispiel Fachbegriffe oder komplexere Satzkonstruktionen, die etwa aus Haupt- und Nebensatz bestehen. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller möchte das Programm gern ausbauen. Sie betonte Anfang dieses Jahres, dass Eltern stärker in die schulische Förderung ihrer Kinder eingebunden werden sollten. Derzeit nehmen 153 Schulen und insgesamt gut 1500 Eltern in NRW am Bildungsprogramm teil. Auch Shahana und die anderen Eltern in Duisburg hoffen darauf, dass es noch mehr werden. Ihr Wunsch? Auch Eltern ohne Migrationsgeschichte sollten sich beteiligen. Denn schließlich könnten alle durch das Programm Rucksack Schule lernen.
Ins Kino nehmen Sie gleich die Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop mit. Campus und Karriere ist für heute durch. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.